Ein herzliches Willkommen zum Bibelgespräch bei Radio Horeb, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Wir betrachten das Evangelium des kommenden Sonntags heute wieder im Gespräch, und zwar mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, mit Schwester Franziska Katharina und Mutter Maria Theresia, die ich herzlich vom Kloster der Klarissen in der Innenstadt von Mainz begrüße. Herzlich willkommen.
Ja, hallo und grüß Gott.
Grüß Gott.
Wir sind mitten in den Karnevalstagen und ihr bekommt das im Kloster in Mainz auch immer ganz schön zu hören von außen. Also die Straßen, ihr seid mitten in der Innenstadt und da schwappt jetzt das ganze Karnevals, das ganze Faschings- oder Fastnachtsleben durch. Am Sonntag kann ich mir vorstellen, dass dann auch in den Familiengottesdiensten ganz, ganz viele kostümierte Kinder da sein werden und so weiter. Als ich das Evangelium angeguckt habe, das uns dann jetzt für diesen Sonntag gegeben wird, von der Kirche vorgelegt wird, vom Kalender her, vom liturgischen Kalender her, da habe ich gedacht, oh, das wirkt in diesem ganzen munteren Kontext fast schon ein bisschen humorlos. Auf jeden Fall ist es harte Kost. Es geht um das Lieben unserer Feinde. Und aber ich kann mir vorstellen, dass das in jedem Zusammenhang auch der Fall sein kann, ob Karneval oder nicht. Und insofern werden wir uns jetzt diesem Text widmen. Mutter Theresia, bitten wir erst einmal den Heiligen Geist, dass er uns führen möge hier durch diese Worte der Heiligen Schrift.
Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen mit deinem Licht. Gib uns ein offenes Herz, das bereit ist, dieses Wort, das zu unserer Seele spricht, aufzunehmen. Hilf uns aber auch, dass wir erkennen, was für uns wichtig ist, wo wir unsere Haltung, unser Leben ändern müssen. Sei uns jetzt nahe und erleuchte uns. Amen.
Amen. Dann hören wir jetzt den Evangeliumstext. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitdenken möchten, die Sendung musste aufgezeichnet werden, aber wir freuen uns, wenn Sie trotzdem mit hineintauchen in die Worte der Heiligen Schrift, dann schlagen Sie jetzt auf aus dem Matthäusevangelium, das 5. Kapitel und dort die Verse 38 bis 48, also Matthäus 5, die Verse 38 bis 48, und die hören wir jetzt von Schwester Franziska vorgetragen.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge für Auge und Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, dem gib. Und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Soweit die Worte Jesu hier in der Heiligen Schrift aus dem Matthäusevangelium. Wir haben jetzt bei einer Musik die Möglichkeit, diese Worte noch in uns nachklingen zu lassen und darauf zu hören, ob sie etwas in uns zum Klingen bringen. Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Höre Israel, heute wieder mit dem Bibelgespräch mit Schwester Franziska und Mutter Theresia vom Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir haben gehört, das Evangelium vom kommenden Sonntag, also dem 7. Sonntag im Jahreskreis des Lesejahres A, aus dem Matthäusevangelium, 5. Kapitel, die Verse 38 bis 48, die Kernbotschaft: Liebt eure Feinde. Eine harte Herausforderung. Vielleicht ist das so ein bisschen, habe ich gedacht, Mutter Theresia und Schwester Franziska, sowas wie die Visitenkarte der Christen, also das, was die Christen immer irgendwie unterschieden hat vom Rest der Welt. Gucken wir nochmal genauer hin, was das für uns bedeuten kann. Was hat euch denn beim ersten Hören und Lesen jetzt dieser Text gesagt, Schwester Franziska?
Also mir ist wieder aufgefallen, es heißt zweimal in dieser Stelle, ihr habt gehört, und zweimal sagt Jesus, ich aber sage euch. Das sagt mir persönlich erstmal, dass Jesus eine ganz neue Botschaft hat für uns. Also dass er von dem erstmal ausgeht, was die Menschen gehört haben damals, was sicherlich ja schon ein großer Fortschritt war, wenn es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn, also nicht über das eine Auge hinaus und über den einen Zahn hinaus, also Rache nicht im zehnfachen Sinn, sondern wenn ein Auge, dann als Gegenleistung in Anführungszeichen ein anderes Auge. Also dieses Gleichsein, diese Rache nur auf gleichem Niveau sozusagen. Aber das ist Jesus viel zu wenig und es sollte dann auch uns viel zu wenig sein. Und du sagst ja ganz richtig, die Hauptbotschaft, die hier herausspricht, heißt ja, liebt eure Feinde. Und ich möchte doch den Schwerpunkt erstmal auf das Lieben nehmen. Also es geht in der christlichen Botschaft um die Liebe. Und deswegen, weil ja Gott Vater die Liebe ist und sein Sohn die Liebe schlechthin ist. Also es geht um die, ich möchte sagen, absolute Liebe, nicht ein bisschen lieben und nicht ein bisschen lieb haben, sondern wirklich um die vollkommene Liebe. Und wenn ich von der vollkommenen Liebe spreche, dann schließt es alles und alle ein, also nicht nur die Freunde, sondern auch die Feinde. Und da geht es nicht um Rache, um Vergeltung, sondern da geht es um Verzeihung. Und wie ich eben sagte, dieses Neue ist eben nicht das, was man die ganze Zeit schon gehört hat, was man gelernt hat, sondern das, was Jesus nun sagt, nämlich ich sage euch, liebt. Liebt eure Freunde, liebt eure Feinde, vergebt. Und ganz zum Schluss heißt er, seid vollkommen, wie auch euer Vater vollkommen ist. Das scheint natürlich erst einmal eine Riesenüberforderung zu sein. Wir sind einfach nicht vollkommen. Das spürt jeder und jede von uns. Wir können nicht perfekt sein und nicht vollkommen sein. Aber wenn Jesus das hier so sagt, dann ist es nicht vollkommen unmöglich, es zu versuchen. Also wir sollen uns darum bemühen, vollkommen zu sein, also uns Jesus als Beispiel vor Augen zu führen, auf den Vater zu schauen, uns von ihm lenken zu lassen und nicht von unseren eigenen Regungen und Empfindungen, die wir so in unserem Herzen spüren. Die kommen, es wird Gefühle geben, die sich gegen andere richten, aber es ist immer die Frage, wie gehe ich dann damit um? Schlage ich drein, wenn jemand mir auf die Wange schlägt, schlage ich da zehnfach zurück oder bleibe ich einfach entwaffnend, indem ich meine andere Wange hinhalte und den anderen damit ja vielleicht vollkommen überrasche, dass ich jetzt wehrlos vor ihm stehe und ja bereit bin, noch mehr Schläge einzunehmen. Das ist eine Umkehrung der Verhältnisse, die eigentlich sonst so zwischen den Menschen herrschen. Und diese Forderung eigentlich von Jesus oder diese Hinführung, die er uns eigentlich gibt durch dieses Evangelium, ist eben das Maß zu nehmen an ihm und am Vater und uns um die Vollkommenheit zu bemühen. Also für mich ist einfach der Schwerpunkt, den ich hier setzen würde, den ich über dieses Evangelium schreiben würde, das Wort Liebe. So viel von mir in der ersten Runde. Mhm.
Danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia.
Beim Vorlesen des Evangeliums habe ich auf einmal gedacht, wenn man das so hört, dann scheint es so zu sein, als wäre der Christ immer der Dumme. Also der soll immer nachgeben, der soll die zweite Meile mitgehen, der soll sich einen Backenstreich gefallen lassen, ohne zurückzuschlagen. Er soll die lieben, die ihn nicht lieben. Also da ist man doch wohl ganz schön dumm dran. Und dann habe ich gedacht, es kann ja nur so sein, dass ich dumm dran bin, weil ich mehr bekomme. Es heißt in einer, auf einer anderen Stelle, euer Vater, der ins Verborgene sieht, er wird euch alles vergelten. Und das war für mich jetzt der springende Punkt. Wir gehen ja gar nicht leer aus, wir sind ja gar nicht die Dummen. Im Gegenteil, wenn wir tatsächlich Liebe üben, und dann wird es uns der Vater vergelten. Also ich will jetzt einfach mal rechnen. Ich bekomme dann mehr Gnade, ich bekomme dann einen schöneren Platz im Himmel, ich bekomme einen größeren Herzensfrieden, denn wenn ich nicht zurückschlage, dann bleibt mein Herz im Frieden. Wenn ich mich aber aufrege und in Zorn ausraste, dann ist es vorbei mit dem Frieden. Das erleben wir ja immer wieder am eigenen Leib. Also scheint es etwas zu sein, was uns vergolten wird, dieses Verhalten. Und wenn wir dann noch mit dem Vater verglichen werden, so wie der Vater vollkommen ist, so vollkommen sollt ihr sein in eurem Verhalten, in eurem Gebaren, in eurer Liebe zu dem Nächsten. Und wir sollen nicht aussortieren, wer ist Freund und wer ist Feind, sondern da kommt wieder der Vater und sagt, ich lasse meine Sonne auch aufgehen über Gute und Böse und ich rechne nicht, dass über den Bösen ständig ein Orkan losbricht und bei den Guten immer nur die Sonne scheint. Nein, der Vater, der liebt alle und er hasst nichts von dem, was er gemacht hat. Er hasst keinen Menschen. Für Gott gibt es keine Feinde. Gott hat keine Feinde. Für ihn sind es alle Kinder und diejenigen, die ihn hassen, die sind einfach nur in die Irre gegangen und das Herz Gottes leidet mit ihnen. Also diese Vollkommenheit des Vaters, das ist diese Herausforderung, aber auch dieser Anspruch, der an uns Christen, die wir Jesus nachfolgen wollen, gestellt wird. So viel von mir für die erste Runde.
Danke, Mutter Theresia. Meine Gedanken gingen so wirklich in eine ähnliche Richtung, wie du es gesagt hast, weil das auch, ich habe in Erinnerung, dass das immer wieder auch von Hörern kommt, nicht dieser Gedanke, ja, soll ich mich denn gar nicht zur Wehr setzen? Soll ich mich einfach schlecht behandeln lassen? Manchen passiert das in der Arbeit, manchen, genau, auch wie oft werden Frauen geschlagen zu Hause und ist es dann die Liebe zu sagen, ich ducke mich und mache meinen Mund nicht auf und lasse das alles geschehen. Ist das wirklich Liebe? Also auch dem anderen gegenüber, der das tut, kann das ja nicht Liebe sein. Da rebelliert man so, wenn man diese Worte von Jesus einfach so liest. Und ich glaube, er hat sie bewusst als Provokation auch so hingestellt. Und ich habe dann gedacht, ja, was zeigt er mir denn darüber, wie ich das richtig lese? Und ich merke, an Jesus ist überhaupt nichts Duckmäuserisches. Also man könnte das ja als auch als Feigheit, Widerstand zu leisten, abtun. Und irgendwo auch als Lieblosigkeit, nämlich man lässt den anderen ja in seinem schlechten Verhalten und lässt ihn einfach immer weitermachen und ändert nichts. Das kann nicht gemeint sein. Jesus ist ja auch so, dass er sich oft vor Gewalt erst einmal entzogen hat. Er war einfach weg, er ist einfach durch die Menge, ging einfach weg oder sie haben ihn gesucht und haben ihn nicht gefunden. Also er hat schon auch geschaut, dass er hat sich nicht dahingestellt und hat das Ganze einfach nur über sich ergehen lassen. Oder als man merkt seine ganze Souveränität auch in dem Moment, wo er gefangen genommen wird und dann das Wort Ich bin es, also das im Grunde ja das Wort ist, was Gott selber darstellt. Ich bin der, ich bin da. Also Jesus benutzt diese Worte auf die Antwort der Schächer eben. Ich bin es und die fallen einfach um. Also da zeigt sich seine ganze Souveränität und es zeigt sich auch, dass er sich durchaus nicht alles gefallen lässt. Also das kann es nicht sein. Auf der anderen Seite sehen wir ihn auf dem Kreuzweg geschlagen, geohrfeigt von dem Diener des Hohen Priesters. Wir sehen ihn von den Soldaten des Pilatus zerschunden. Und da duldet er das entweder schweigend oder nur mit einer Anfrage an die Rechtschaffenheit des anderen. Nicht, warum tust du das? Aber er schlägt nie zurück. Und ich glaube, für mich ist es das. Also Jesus wird geschlagen und man tut das, um ihn zu brechen irgendwo. Überhaupt ist das ja so, wenn ein anderer schlägt, dann ist es entweder, weil er selber eine Schwierigkeit hat und seinen Zorn nicht im Griff hat und einen Schuldigen sucht oder weil er versucht, den anderen zu brechen dadurch. Und das wäre nicht christlich, wenn man da dann eben ins diese Duckmäuserische verfallen würde oder in sowas Kuschendes. Das tut Jesus ja überhaupt nicht. Er steht ja aufrecht da. Aber für mich sagt das, was sagt Jesus mir über die Liebe in dem Ganzen? Er sagt mir, dass die Liebe bleibt verletzlich. Also die Liebe wendet sich nicht ab, sie schlägt die Tür nicht zu und sie zieht es vor, selbst verletzt zu werden, bevor sie den anderen verletzt. Und ich glaube, darin ist sie wahnsinnig aktiv und gar nicht so passiv, wie es im ersten Moment aussieht. Also das hat etwas ungeheuer Mutiges auch, dem anderen gegenüber offen zu bleiben, obwohl er einen verletzt. Oder an den anderen zu glauben, obwohl er einen so behandelt, dass man wegrennen möchte und eigentlich nicht mehr an ihn glauben möchte. Und darin kriegt die Liebe etwas unglaublich Aktives und Mutiges auch. Und ich glaube, das geht zu uns zunächst mal gegen die Natur. Also ich glaube, das Natürliche ist das, was Jesus sagt, ihr habt gehört. Und das sind auch andere Religionen, die nehmen so dieses menschliche, den menschlichen Reflex auf und machen eine Regel draus. Also das Auge um Auge, Zahn um Zahn war ja schon Fortschritt in der damaligen Kultur, wo man die Rache sich immer weiter hochschaukelte. Also wir kennen das ja von anderen Kulturen auch noch, wo wenn einer irgendwo in den Palästinensergebieten, habe ich das mal gehört, da hat einer einen Huhn überfahren und wegen dieses überfahrenen Huhns sind mehrere Mitglieder von zwei Familien gestorben hinterher. Also der Gedanke der Rache und der Vergeltung, der geht ja auf Hochschaukeln, also auf immer weiter, auf eine Steigerung immerhin. Und dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn war ja schon, um das Ganze einzudämmen. Also das war ja schon ein Fortschritt in dem Sinne damals in der Kultur. Und Jesus bricht das Ganze auf und sagt, die ganze menschliche Logik, die da ist, die zählt nicht mehr. Es zählt eine andere Logik. Also ich sage euch, es ist wie, als würde er die ganzen Logiken, die auf der horizontalen Ebene laufen, kappen und sie in eine vertikale Argumentation umwandeln, eine ganz neue Sichtweise, die auch ein Stück weit, glaube ich, gegen unsere Natur ist, wenn ich so meine Söhne beobachte. Also man kann alle lieben, außer den eigenen Bruder, der einen gerade ärgert. Das ist furchtbar schwierig. Und damit der Feindesliebe zu kommen, ist übermenschlich in dem Moment. Das heißt, die Natur, die rebelliert dagegen. Und unsere Liebe antwortet immer auf die Liebe, die uns entgegenkommt. Das ist der natürliche Reflex. Und ich habe mich dann eben gefragt, ja, wie kann das denn da laufen? Und eigentlich doch nur, weil Gott uns so sehr liebt. Meine Antwort, und das ist, glaube ich, das, was Jesus uns sagt, ist, wenn ich den Nächsten liebe, und dann ist es wirklich egal, wie er sich verhält, dann ist das meine Antwort auf Gottes Liebe. Wir antworten immer auf eine Liebe, ich glaube, wir können das schwer so einfach ins Nichts hineinlieben, sondern unsere Liebe ist immer eine Antwort, schon von Kindheit an. Wir antworten auf die Liebe der Eltern, auf der Menschen, die uns entgegenkommen und daran lernen wir das Lieben. Unser Lieben ist immer ein Antworten irgendwo. Und ich glaube, das möchte Jesus. Er möchte uns irgendwie von der horizontalen auf die vertikale Ebene bringen und sagen, deine Liebe zum Nächsten sei eine Antwort auf meine Liebe. Und weil ich dich geliebt habe und ganz liebe, darum kannst du auch dem anderen vergeben, den anderen lieben, ein bisschen koste es, was es wolle. Und ich glaube, das ist es, wohin er uns mit dieser Provokation führen möchte. Ich glaube, es gäbe auch im Detail noch ganz viel zu sagen, aber wenn wir uns da die Bilder anschauen, die Jesus uns da nennt, aber jetzt können wir erstmal mit einer Musik pausieren und gehen dann nochmal in einzelne Details des Textes. Thank you. Das Bibelgespräch bei Radio Horeb hier in der Sendereihe Höre Israel. Betrachten wir das Evangelium vom kommenden Sonntag. Wir sprechen über das Gebot Jesu, liebet eure Feinde. Und jeder weiß, wie schwierig das ist, zumal wenn wir anschauen, was das alles bedeutet. Wir finden das, was Jesus uns da gesagt hat, im 5. Kapitel des Matthäus-Evangeliums in den Versen 38 bis 48. Ja, wir haben in einer ersten Runde schon festgestellt, was das doch für eine steile Vorgabe ist, die Jesus uns da macht. Ich habe noch mal etwas in den Text reingeschaut und mir diese Bilder, die er uns da nennt, also diese Beispiele, die er uns nennt, da angeguckt. Und ich habe mal darüber vor vielen, vielen Jahren eine Katechese-Reihe gehört über die 10 Gebote. Und da ging es um das 5. Gebot, du sollst nicht töten. Und da wurde diese Bibelstelle eben auch herangezogen als Grundlage für die eine Katechese. Und da sagte uns der Priester damals, also wir hören das einfach so, genau, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und dann hat er nochmal gesagt, jetzt überlegt euch mal, wenn einer auf die rechte Wange schlägt, normalerweise sind alle Leute Rechtshänder, also auch im Nahen Osten sind die meisten Leute Rechtshänder. Das heißt, um mit der rechten Hand auf die rechte Wange zu schlagen, muss man die Rückseite der Hand nehmen, mit der Rückhand sozusagen schlagen. Und das ist in der Kultur dort das Zeichen der höchsten Verachtung. Also wirklich die höchste Verachtung ist das. Und das bedeutet, dass man sagt, wenn jemand dir mit der Geste der höchsten Verachtung dich schlägt, dann bitte auch noch die andere Wange. Also um zu sehen, wie steil das wirklich war. Also das muss für die Leute, die das gehört haben, unmöglich gewesen sein. Oder die zweite Punkt auch, es geht dann nur so weiter in der Richtung. Wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch noch den Mantel. Den Mantel, hat er uns erklärt, durfte man von Gesetz her damals in dieser jüdischen Kultur niemandem wegnehmen. Man durfte ihn nun bis zum, also selbst wenn einer das Schlimmste gemacht hatte, man durfte ihm alles wegnehmen, aber nicht den Mantel. Den Mantel nur bis zum Sonnenuntergang. Und ab dem Sonnenuntergang spätestens musste jeder seinen Mantel wiederkriegen, weil der Mantel war Schutz vor Wetter. Im Grunde ohne Mantel heißt ausgeliefert sein, nackt sein. Deshalb durfte das von Gesetz wegen wohl in der jüdischen Gesetzgebung damals niemandem weggenommen werden. Das heißt, wenn die dir alles wegnehmen vor Gericht, dann gib ihnen auch noch das, was dir keiner wegnehmen darf hinterher sozusagen. Das heißt, das bedeutet dieser Satz. Oder es geht wieder so weiter, wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 mit ihm. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war diese eine Meile die Grenze von dem, was ein Sklave gezwungen werden konnte, mit seinem Herrn etwas zu schleppen und ihm mitzutragen. Das war also die Obergrenze von dem, wozu man einen Sklaven zwingen konnte. Das heißt auch da fortschrittlich die Gesetzgebung damals. Man konnte auch mit dem Sklaven nicht alles machen, was man wollte. Und da gab es auch gesetzliche Regelungen, was also eine Überforderung wäre und was man deshalb nicht durfte. Und das heißt, wenn einer dich so weit gehen lässt, wie er irgendwie nur kann, dann gib ihm noch das Doppelte obendrauf. Also auch das wieder eine unglaubliche Provokation. Und dann kommt ja dieses auf Schlag, wer dich bittet, dem gib, wer dir borgen will, den weise nicht ab und so weiter. Also ich habe jetzt einfach das nochmal so erzählt, weil mir das so in Erinnerung geblieben ist, was dieser Priester damals zu diesem Text sagte. Und dann frage ich mich schon, also ich denke mir, menschlich ist das fast nicht möglich, sowas. Da bäumt sich ja alles in uns auf.
Mir wird auch bewusst, dass es nicht um Lappalien geht, die man überwinden kann, wo man jetzt tatsächlich sich anstrengen kann und ja mal ein Auge zudrückt, sondern da geht es ja wirklich um das Existenzielle, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, gerade mit dem Mantel oder diese höchste Verachtung dieses Schlages ins Gesicht. Also es kann eigentlich dann gar nicht noch gesteigert werden und es geht dann wirklich um die Existenz des Menschen und da habe ich so den Eindruck, da wird wirklich alles von mir abverlangt. Also Gott möchte nicht, dass ich ein bisschen werde wie er und dass ich mir eine Scheibe von ihm abschneide, sondern dass es wirklich auch an meine eigenen Grenzen geht, dass ich nichts letztendlich ihm vorenthalte, auch von meiner Liebe nichts zurückhalte und egoistisch verwende, sondern dass ich wirklich absolut alles loslasse. Und das ist natürlich etwas, was man so auf den ersten Blick erstmal als Überforderung empfindet und sagt, nee, also ganz alles wirklich absolut und die ganze Existenz, das schaffe ich nicht. Und ist genau das, was Jesus getan hat auf seinem Weg. Und wenn wir es tatsächlich absolut nicht könnten, dann würde es der Vater und auch Jesus nicht von uns erwarten. Also ist es doch etwas, was möglich sein kann, wenn ich es tatsächlich mit ganzem Herzen versuche und mich darum bemühe. Ich werde nie perfekt sein, das weiß ich, aber ich kann mich bemühen, in diese Richtung der Vollkommenheit zu gelangen. Denn Jesus sagt ja auch, damit wir Kinder des Vaters werden, also nicht irgendwelche Fremden, die vor ihm stehen, sondern wirklich seine eigenen Kinder und sozusagen dann auch sein Erbgut in uns tragen. Und wenn wir dieses Erbgut in uns tragen, das Gott selbst in uns hineingelegt hat, dann ist es möglich, in diese Richtung zu gehen, auch wenn es vom Menschlichen her erstmal als unmöglich erscheint. Aber wir können uns auch wieder an Jesus orientieren, der als Mensch diesen Weg gegangen ist, vor allem diesen Kreuzweg gegangen ist und der ihn tatsächlich bis zum Ende gegangen ist, der auch darunter gelitten hat und Schmerzen hatte und sogar so weit ging, dass er sagt, Vater, nimm diesen Kelch von mir. Also der es kaum noch ertragen hat, der aber trotzdem hineinkam in dieses Loslassen und sich ganz dem Vater überlassen und sich damit auch dadurch ganz dem Hass der Menschen überlassen. Es ist unvorstellbar, dass wir es können, aber wenn es von Gott her nicht unvorstellbar ist, dann gibt es doch einen Weg, den wir beschreiten können, der in diese Richtung geht. Und ich glaube, den gilt es dann zu suchen und immer wieder einen Schritt drauf zu setzen. Und wenn es noch so schwer scheint.
Mir scheint das wirklich eine ganz neue Logik zu sein. Also Jesus macht wie einen Schlussstrich unter alles, was wir bisher gehört haben und was wir instinktiv tun würden. Und ich glaube, ich vermute, dass es für jeden von uns einen Moment gibt, wo wir diesen Schlussstrich spüren, wirklich, wo wir merken, da muss ich einfach einen Schlussstrich machen und nochmal irgendwie ganz anders anfangen. Das geht mit meinen menschlichen Möglichkeiten einfach nicht. Also was Paulus, glaube ich, sagt, da rebelliert das Fleisch gegen den Geist. Und ich glaube, dass Gott uns da auch immer irgendwann an einen Punkt unseres Lebens führt, wo wir unserer menschlichen Natur und dem, was wir reflexartig tun würden, eine Absage erteilen. Also nicht, um die Natur abzulehnen. Das ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn man die einfach unterdrückt und sagt, nö, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel ich habe das irgendwann mal so einen Film gesehen, da war eine Frau, die hat, ich glaube, die waren als Missionare nach Peru oder sowas gegangen und ihr Mann war auf offener Straße erschossen worden und sie hat dann im selben Moment Gott gelobt und gepriesen. Also das kam mir ein bisschen schräg vor, muss ich gestehen, weil ich glaube, so sehr die menschliche Natur da einfach beiseite lassen, das kommt mir persönlich nicht ganz gesund vor. Also ich glaube, die menschliche Natur mit ihrer Rebellion und mit ihrer Trauer, die ist von Gott ja auch bejaht. Nicht? Er sagt uns ja nicht, ihr dürft es nicht schwer haben. Auch Jesus hat geschwitzt und hat gelitten und hat nicht Halleluja gesungen, als er ans Kreuz kam. Insofern geht es nicht darum, dass wir die menschliche Natur ablehnen, sondern ich glaube, es geht Jesus darum, dass wir sagen, es ist schwer, es ist manchmal furchtbar schwer, aber weil es schwer ist, darf ich es nicht allein versuchen. Also es geht wirklich nur mit Gottes Hilfe. Also Vergebung in manchen Momenten geht wirklich nur mit Gottes Hilfe. Das kriegen wir allein nicht auf die Reihe. Und ich glaube, dass das uns genau dahin führt, dass wir es eben, solange wir es immer alleine können, marschieren wir wahrscheinlich munter alleine weiter. Und dann kommt jeder irgendwann mal an den Punkt, wo er sagt, so und jetzt komme ich allein mit meinen Kräften nicht mehr weiter. Und das ist dann der Moment, die Frage, gehe ich dann rückwärts? Und sagt, das geht einfach nicht. Oder richte ich dann den Blick nach oben und sage, Herr, hilf mir, ich kann es einfach nicht. Also ich habe vor kurzem einen Film gesehen, der heißt War Room, also Kriegsraum auf Deutsch übersetzt. Das ist ein Wortspiel in dem Film, das kann man im Deutschen nicht gut übersetzen, aber War Room. Und da geht es um eine Frau, die in einer ganz kaputten Ehe lebt. Und die dann den Weg zum Gebet findet. Und sie sagt, ich finde das sehr stark in einem Moment ihrem Mann, der sie fragt, warum bist du weiterhin so lieb zu mir? Ich benehme mich unmöglich. Warum machst du das? Und dann sagt sie zu ihm, das fand ich einen sehr schönen Satz. Ich liebe dich. Aber ich liebe Gott noch mehr als dich. Das muss ich dir jetzt einfach leider mal sagen. So ein bisschen, das gestehe ich dir jetzt eins. Er ist meine Nummer eins. Und weil ich ihn als Nummer eins habe, bleibe ich bei dir stehen, egal was du tust. Und das nicht auf natürliche Weise zu versuchen, sondern zu sagen, Herr, da brauche ich wirklich deinen Geist. Ansonsten geht das, was Jesus da uns vorschlägt, geht, glaube ich, nicht ohne Gottes Hilfe.
Was mir jetzt so eingefallen ist, es kann bei dem ganzen Verhalten, was Jesus da vorschlägt, mit Sicherheit nicht darum gehen, zu zeigen, wie böse der andere eigentlich ist. Wenn er mir das Hemd wegnimmt, dann lasse ich ihm einfach noch den Mantel, um zu zeigen, wie habgierig er wirklich ist. Oder wenn ich ihm noch die andere Wange hinhalte, dann kann ich beweisen, schau nur, wie gewalttätig du bist. Und darum kann es ja nicht gehen. Also Gott geht es ja niemals darum, dass herauskommt, wie böse der Mensch ist. Denn wenn es um Nächstenliebe geht, dann sollte ich eigentlich in meiner Absicht haben, vielleicht lässt sich der andere bekehren durch mein Verhalten. Vielleicht hält er inne und denkt, Moment, wieso hält er mir jetzt noch die andere Wange hin? Was bewegt ihn? Welche Kraft hat der? Also es kann wirklich nicht darum gehen, dass wir einem gewalttätigen Menschen oder einem bösen Menschen, der böse an uns handelt, noch seine Bosheit steigern. Also darum kann es nicht gehen. Denn Gott möchte ja auch, oder Jesus will ja auch, dass wir besser werden. Er wollte ja auch die Leute zur Besinnung bringen. Oder wenn der Knecht ihn schlägt, dann fragt er, warum schlägst du mich? Er will ihn auch dazu bringen, überleg doch mal, was habe ich denn getan? Warum bist du so böse zu mir? Ich habe doch gar nichts Unrechtes gesagt. Also das Bemühen, dass der Böse von seiner Bosheit ablässt. Ich weiß nicht, ob das auch so dahinter steckt, ob man das so sagen kann. Aber für mich ist es mit Sicherheit so, dass ich den anderen nicht böser machen darf. Das ist so im Moment meine Einsicht.
Ich glaube vor allem, weil ich glaube, wir können uns da nichts vormachen. In solchen Momenten kommt wahrscheinlich die ganze Bosheit in unserem eigenen Herzen eben auch raus, weil wir natürlicherweise in so einem Moment einfach Rachegedanken hegen und sagen, mit mir nicht, oder eben in so eine Opferhaltung verfallen, alle sind so böse zu mir und so. Da kommt ja in solchen Extremsituationen kommt ja Rauch raus, was in unserem eigenen Herzen eigentlich los ist. Also wenn wir ehrlich sind und uns auf dieses Fragen einlassen. Ich finde es immer schön, Kinder zu beobachten, weil die so unverstellt sind. Und da merkt man sofort, also einer lässt eine Provokation los und dann schaukelt sich das hoch, weil ja der natürliche Reflex ist, sich zu verteidigen und es dem anderen so richtig zurückzugeben. Als Erwachsene sind wir ein bisschen kontrollierter, ne? Aber ich glaube, wenn man da nicht arbeitet an dem Punkt, dann bleibt die Logik dieselbe.
Ich habe mal einen Satz gelesen von Franz von Sales. Da ging es um den Zorn, um das Ausrasten. Und dann sagt er, ich habe noch nie einen Zornmütigen erlebt, der seinen Zorn nicht für gerecht gehalten hat. Also jeder, der zornig ist, der ausrastet, der meint, er hat das Recht dazu. Und die anderen sind ja im Grunde schuld, dass er so zornig wird. Und dann sagt er, der Zorn ist so stark, wenn er mal ins Herz reingelassen wird, dann lässt er sich kaum noch daraus vertreiben. Und dann gibt er den Rat, wenn du merkst, dass du zornig wirst, dann lass den Zorn erst gar nicht in dich hinein. Schau lieber zu Jesus hin oder wende dich an Gott, dass er dich vor einem solchen Zorn bewahrt. Denn es ist kaum möglich für uns Menschen, da nicht auszurasten. Also alleine können wir das nicht. Denn es liegt uns nicht, so diese Schläge oder diese Gewalt so sanftmütig hinzunehmen. Es gibt nur einen, dem gesagt wurde oder von dem gesagt wurde, wie ein Lamm lässt er sich zur Schlachtung führen. Also dieses sanfte Lamm ist tatsächlich Jesus selber. Er hat es am eigenen Leib gespürt, was Gewalt bedeutet, aber er ist derjenige, der tatsächlich vollkommen ist in der Liebe.
Aber da steckt ja der Hund begraben. Normalerweise wollen wir das überhaupt. Das Problem ist, aus diesem Stolz herauszukommen, den Zorn für gerechtfertigt zu halten. Ich glaube, in dem Moment ist eine Wende möglich, wenn wir das ablegen und wissen, ja. Und sei es noch so, keine Ahnung, gerechtfertigt, das ist wurscht. Gott will das nicht. Gott will mich in eine andere Logik führen. Und dann, glaube ich, ist Veränderung möglich. Solange ich weiterhin darauf poche, dass der andere aber doch schuld ist, dann kann nicht viel passieren.
Ja, dann fühle ich mich ja immer im Recht.
Aber wir spüren da auch wieder so ein Stück der Überforderung. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir uns da nicht drauf verlassen, naja, wenn ich in eine solche Situation hineinkomme, dann muss ich dann dran arbeiten und versuchen, den Zorn zu überwinden. Das wird mir nicht gelingen, weil der Zorn immer stärker ist. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als es einzuüben. Und ich glaube, das ist für uns Christen ja ganz wichtig, dass wir letztendlich auf einem Exerzierplatz leben, dass wir immer wieder durch den Alltag herausgefordert werden, ja, uns zu üben, in dieser Vollkommenheit oder in diese Richtung der Vollkommenheit zu kommen. Also das schaffen wir nicht, wenn wir mitten in einer Gefühlsregung sind. Da müssen wir auf das zurückgreifen können, was wir eingeübt haben in friedlicheren Zeiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns auf einem geistlichen Weg sehen und daran arbeiten, damit, wenn es dann irgendwann zu solchen Eskalationen kommt, dass wir dann gerüstet sind. Ob wir es dann schaffen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber je besser wir vorbereitet sind, desto eher können wir vielleicht uns tatsächlich im Zaum halten und uns direkt an Gott wenden, statt an unsere eigenen Gefühle. Ich bin auch überzeugt, ein solches Evangelium können wir nie einem ganz Neubekehrten sozusagen vorlesen oder jemanden, dem wir das Evangelium schmackhaft machen möchten. Ich glaube, es ist schon eine harte Kost, die uns hier vorgelegt wird, die wir einfach auch so in Maßen zu uns nehmen müssen. Also dass wir auch an diesem Evangeliumstext einfach wachsen müssen und die Chance haben, immer mehr damit vertraut zu werden und uns nicht zu zwingen, das muss ich aber jetzt morgen um 8 Uhr können. Sondern dass wir wirklich uns auf diesem Weg wissen und uns begleitet wissen von Gott her, der uns nicht überfordert, aber der uns auch die Hilfsmittel dazu gibt, zu wachsen, wenn wir es wirklich wollen und uns darum bemühen.
Das gefällt mir jetzt gut als Gedanke, nämlich im Alltag, wenn es so kleine Sachen sind, wo der Ärger dann schnell wieder von allein verrauscht, dann nimmt man das nicht so ernst. Also wenn ich so den Alltag nehme als Exerzierplatz, wie du es so schön genannt hast, dann denke ich, ja klar, wie oft ist es so, dass mir die Galle hochgeht, wenn ein Kind irgendetwas tut zum Beispiel, nicht? Und dann sage ich auch, ja, das ist ja natürlich, das hat ja das gemacht, deshalb muss ich mich ja jetzt ärgern eigentlich, aber weil wir uns lieben und weil das der Alltag ist und weil es irgendwie dazugehört, geht das dann auch schnell wieder vorbei. Aber vielleicht wäre es ganz gut, solche Momente eben als Übung anzunehmen und da mal hinzuschauen. Nämlich, wenn die Provokation stärker wird, dann wird auch der Ärger wieder größer. Also da vielleicht hinzuschauen, wo sind denn da die Stellen, wo ich jedes Mal anfange, innerlich hochzugehen? Wo ist es da, wo mir die Galle übergeht und ich dann vielleicht härter reagiere, als es der Situation angemessen wäre, um im Alltag das zu üben? Denn ich kann nicht erwarten, dass wenn dann eine größere Geschichte kommt, dass ich dann auf einen Schlag plötzlich ganz gelassen reagiere.
Ich glaube, dass das Problem ist eigentlich, dass diese Dinge sich immer so ganz plötzlich ereignen. Da denkt man an nichts Böses, ist morgens schon nach der Anbetung wunderbar eingestimmt für den Alltag und will seinen Tag mit dem Herrn leben. Und dann kommt so eine Mitschwester mit einem wirklich verrückten Gedanken und man ist schon direkt schon auf 100. Ja, also dieses Überraschende und dieses plötzliche Kommen, wo man gar nicht damit rechnet. Ich glaube, wir müssen auch wirklich in diese Demut hineinfinden, die sagt, tut mir leid, aber ich kann nicht alles voraussehen und mein Verhalten kann ich auch nicht mit Gewalt knebeln. Also das geht auch nicht. Wir sind ja keine Maschinen, wo man einfach den Schalter umlegt und dann klappt das und funktioniert gut, sondern wir müssen auch immer wieder dahin finden, dass wir in unserer Demut sagen müssen, tut mir leid, es ist mir wieder passiert. Und um nochmal Franz von Sales zu zitieren, er sagt, wenn du gefallen bist, dann schrei dich nicht an und mehre noch deinen Ärger, indem du selber über dich ärgerlich bist. Denn dann bist du wie einer, der in den Wartesaal schreit, Ruhe, und macht mehr Krach als die Leute, die da sitzen und warten. Wenn du gefallen bist, wenn du also versagt hast, dann würde ich dir raten, rede deinem Herzen gut zu und sag, du armes Herz, jetzt bist du wieder gefallen, aber hab Mut, steh auf und geh weiter und vertraue auf Gott. Das ist so sein Rat. Und diese Sanftheit von dem Franz von Sales, die beeindruckt mich immer wieder, denn er war von Natur aus ein Choleriker und hat derart in die Sanftmut hineingefunden, dass es wirklich nachahmenswert ist und dass man sich nicht selber anschreit, weil man wieder versagt hat.
Ist dann vielleicht die gute Nachricht für die Choleriker. Das sind oft leidenschaftliche Menschen, die eben diese Schwungkraft, die der aufsteigende Zorn hat, dann vielleicht auch umwandeln können in eine positive Kraft. Ja, ich denke, wir haben einiges gesagt jetzt zu diesem Evangelium, liebet eure Feinde, mit dem Jesus uns ganz schön provoziert. Am kommenden Sonntag werden wir das in der Heiligen Messe hören. Wir denken heute schon darüber nach, hier im Bibelgespräch. Jetzt hören wir noch eine kurze Musik und dann gucken wir mal, was wir mitnehmen können in die kommende Woche aus diesem wirklich herausfordernden Evangelium. Sie hören Radio Horeb mit dem Bibelgespräch. Wir sind verbunden mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Mutter Theresia und Schwester Franziska. Und wir kommen jetzt zum Abschluss unseres Bibelgespräches. Wir haben gesprochen über die Weisung Jesu, liebet eure Feinde. Diese Weisung, die mit wirklich herausfordernden Bildern beschrieben wird bei Jesus im Evangelium Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Und schauen wir, was von diesem Gespräch jetzt wir mitnehmen wollen in die kommende Woche. Schwester Franziska, magst du wieder den Anfang machen?
Mir geht die ganze Zeit schon ein Gedanke durch meinen Kopf. Ein Satz, den meine Mutter mir immer früher als Kind gesagt hat. Bei uns drei Geschwistern gab es natürlich auch immer wieder Zwistigkeiten und Rangeleien, wie das so üblich ist bei Kindern. Und meine Mutter sagte immer, der Klügere gibt nach. Diesen Satz habe ich mir als Kind sehr zu Herzen genommen. Und ich war von uns drei Kindern immer diejenige, die nachgegeben hat und eher versucht hat zu schlichten. Und das mag sich ja jetzt gut anhören, aber das erinnert mich doch jetzt sehr, wie das, was Jesus sagt, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So könnte er auch sagen, ihr habt gehört, der Klügere soll nachgeben, dann habt ihr auch Frieden im Herzen und das ist dann alles sehr human und friedlich. Aber das ist nicht das, was Jesus uns hier sagen will. Und ich denke, ich behaupte das einfach mal so, da bin auch ich weitergewachsen im Vergleich zu meiner Kindheit. Es geht nicht darum, einfach nachzugeben und still zu sein, sondern es geht darum, es aus Liebe zu tun, sich vom Vater geliebt zu wissen und aus Liebe zu ihm dann auch den zu lieben, der neben mir steht und mit dem ich einfach meine Schwierigkeiten habe. Das ist nicht immer einfach und das kann mich sehr herausfordern, aber letztendlich ist Liebe nie etwas, was mich überfordert oder was mich zu einer überforderten Handlung führen will, sondern Liebe ist doch etwas, was man schenken möchte, was man geschenkt bekommt. Das ist unverdient und ich muss mir bewusst machen, dass derjenige, der neben mir steht, von mir auch unverdient geliebt werden möchte. Denn es heißt im Evangelium von Jesus, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte und er lässt die Sonne aufgehen über Gute und Böse. Wer bin denn ich, dass ich jetzt entscheiden kann, nein, über dem darf jetzt die Sonne nicht aufgehen oder bei dem darf es jetzt nicht fruchtbar regnen. Ich bin nicht das Maß aller Dinge und ich bin nicht der Gott, der entscheidet. Gott sei Dank. Gott ist es, der liebt. Ich darf mich von ihm geliebt wissen. Und es ist der einzige Grund, warum ich in bestimmten Situationen nachgebe, weil ich es aus Liebe tun kann, die eine Erwiderung ist auf seine Liebe. Und das gilt es immer wieder einzuüben in meinem Alltag, jeden Tag wieder neu. Und wie Franz von Sales sagt, wenn ich gefallen bin, es mir nicht gelungen ist, dann immer wieder aufstehen und auch in Liebe zu meinem Herzen sprechen und mir hier nicht Vorwürfe machen, sondern mit mir selbst auch so liebevoll umgehen, wie Gott es mit mir tut.
Danke, Schwester Franziska. Dann Mutter Theresia.
Für mich ist es auch wichtig, dass ich den anderen sehe, dass ich den anderen nicht durch mich noch böser mache, sondern dass ich ihn dazu bringe, innezuhalten und ein bisschen besser zu werden, dass wir gemeinsam der Besserung bedürfen. Das möchte ich sehen immer wieder. Das sind ja die kleinen Dinge in unserem Alltag, die für uns wichtig sind. Wir leben ja von den kleinen Schritten und nicht von den großen Sprüngen. Aber in dieser kleinen, liebenden Geduld und in der geduldigen Liebe da zu wachsen, das nehme ich mit aus diesem Evangelium.
Ja, danke, Mutter Theresia. Bei mir ist es ähnlich wie das, was Schwester Franziska sagte, den Satz, der Klügere gibt nach, habe ich als Kind auch ständig gehört. Und ich glaube, ich bin vom Charakter her auch eher ausgleichend und vielleicht mal kurz zornig, aber dann schnell am Ende wieder versöhnlich, ausgleichend, nachgiebig. Und solche Leute werden gerne als die guten Christen gesehen. Ne, man sagt ja, das wird einem so als die Tugend gesehen. Und es stimmt, was Schwester Franziska sagt, das ist nicht gemeint. Bei Jesus ist nicht das gemeint, sondern ich glaube, es geht wirklich um ein gemeinsam mit Jesus Kämpfen um den anderen. Es geht nicht um den lieben Frieden, sondern es geht um ein inneres Kämpfen um den anderen. Und das ist das, was ich mitnehmen möchte, ist nämlich normalerweise hört das mit dem Ausgleich dann auf, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann zeigt sich auch der normalerweise Gutmütige als plötzlich nicht mehr so gutmütig. Und es geht wirklich um eine andere Logik, um dieses Offenwerden für das Wirken des Geistes und um das mit Jesus, um den anderen kämpfen. Und das möchte ich gerne mitnehmen vom Gedanken her. Und da bin ich dankbar für dieses sehr provozierende Evangelium, das mir zeigt, dass es mit meiner Gutmütigkeit, wenn es hart auf hart kommt, nicht mehr weit her ist. Ja. Dankeschön, Mutter Theresia, Schwester Franziska, für dieses Bibelgespräch. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Zuhören. Ja, wir sehen, dass die Heilige Schrift uns doch eine christliche Lebensweise vorlebt, die wir ohne Gottes Hilfe gar nicht leben können. Und deshalb bitten wir auch am Ende dieser Sendung darum, dass wir das, was wir gehört haben, auch immer wieder in unserem Alltag umsetzen können und dafür Gottes Beistand bekommen.
Jesus, du hast uns dein Wort geschenkt. Du hast uns gezeigt, wie wir leben sollen. Wir möchten dich darum bitten, dass du uns immer wieder die Kraft schenkst, in deine Fußstapfen zu treten. Denn du hast uns geliebt, weil wir Sünder waren. Du hast alles verlassen um unseretwillen, um unsere Erlösung willen. Du bist der Gute, das eigentliche Gut. Und wir dürfen gut sein, um dich zu erhalten. Dich zu erhalten in unserem Herzen, in unserem Leben, dass du uns festhältst mit deiner Liebe. Und wir dann fähig werden, diese Liebe weiterzugeben in unserem Verhalten. Darum bitten wir durch deinen Geist. Amen.
Amen. Dankeschön und ein gesegnetes Wochenende wünscht allen Gabi Fröhlich.